HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Er wollte Profit schlagen aus dem Leid anderer. So könnte man das zusammenfassen, was sich am Tag der Amokfahrt in Volkmarsen ein Unbeteiligter geleistet hat. Das Urteil am Amtsgericht Korbach ist nun gefallen. 2 Jahre und 6 Monate Freiheitsstrafe für Thorsten K. Er hatte behauptet, einer der 90 Opfer der Amokfahrt damals am Rosenmontag vor 3 Jahren in Volkmarsen gewesen zu sein. Und dafür hat er Geld von der Krankenkasse kassiert. Insgesamt waren das rund 41.000 Euro. Heute vor Gericht gab es dann das Geständnis von ihm. Das hat unsere Gerichtsreporterin Silvia Ritter beobachtet und mein Kollege Gerd Kuhn hat sie gefragt, wie das Urteil begründet worden ist.
Ja, also dieses späte Geständnis heute hat sich natürlich nochmal positiv ausgewirkt. Thorsten K. hat auch Bedauern gezeigt, er will die Sache wieder gut machen. Trotzdem ist er verurteilt jetzt erstmal wegen 3-fachen gewerbsmäßigen Betrugs. 2-mal hatte er es ja auch noch versucht. Ja, die Staatsanwältin sagt, das ist schon irgendwie eine richtige üble Verwerflichkeit aus so einem fröhlichen Fest, dass die ganze Region da in so eine Schockstarre versetzt, daraus da so einen Profit schlagen zu wollen. Er hatte direkt ja keine 24 Stunden später da schon die erste E-Mail an die Unfallkasse quasi rausgehauen mit der Frage, was einem da so gesetzlich zusteht, wenn man das quasi miterlebt hat.
Du hast ja auch schon den ersten Verhandlungstag verfolgt. Mhm. Welchen Eindruck hat denn der Angeklagte auf dich gemacht?
Also es gab insgesamt 5 angesetzte Termine, nur zu dem Prozessauftakt. Ende November war er aber gekommen und so auch heute. Also jedes Mal nur, wenn er auch von der Polizei zu Hause abgeholt wurde. Aktuell liegt er auch im Krankenhaus, es geht ihm nicht so gut, aber es war klar, er ist verhandlungsfähig heute. Er hat also generell heute einen ganz ruhigen, ganz geknickten, ganz resignierten Eindruck irgendwie schon gemacht. Dann auch nochmal nach dem Geständnis, ja, also Richterin Sabrina Franken hatte das nochmal in den Ring geworfen, dass sich das natürlich strafmildernd für ihn auswirken würde. Und ja, er hat das irgendwie auch bedauert, konnte man ihm auch irgendwie abnehmen, es hat ihm anscheinend leid getan, er will für den Schaden aufkommen. Und ja, eben dieses Verfahrensgeld, 41.000 Euro, das geht jetzt ihm auch zulasten.
Wie ist das Verfahren denn eigentlich ins Rollen gekommen? Wer hatte Thorsten K. angezeigt?
Ja, also das war quasi eine Bekannte von ihm oder ja, auch eine Freundin kann man eigentlich sagen, die aber auch sehr viele der echten Opfer kennen von der Amokfahrt, die teilweise im Rollstuhl jetzt noch davon sitzen, die Probleme hatten, die Gelder zu bekommen, die ihnen zustehen. Und es gab also zwischen denen so einen Austausch auch an dem Tag, Textnachrichten, Sprachnachrichten haben wir auch alle hier vor Gericht gehört, wo einfach ganz klar er gesagt hat, dass er nicht da war und wie schlimm es wäre, wenn man da gewesen wäre, sondern dass er zu Hause Fernsehen geguckt und Kreppel gegessen hat. Er hat sich ja total verstrickt und immer so rumgewunden und jetzt, es hat immer keinen Sinn gemacht, heute nach dem Geständnis dann, ja, irgendwie hat dann doch alles Sinn ergeben.
Soweit Silvia Ritter über das Urteil gegen einen Mann, der sich bei der Amokfahrt in Volkmarsen als Ersthelfer und als Opfer ausgegeben hatte und dafür fälschlicherweise 41.000 Euro von der Krankenkasse kassiert hatte. Die deutsche Lufthansa hat eigentlich einen Rekordsommer verzeichnet, was die Einnahmen betrifft. Doch, so zumindest die Gewerkschaft Verdi, gibt sie wenig davon an ihr Personal weiter. Jetzt fordert die Gewerkschaft deshalb für Techniker, Check-in-Personal und andere Beschäftigte deutlich mehr Geld. Diese Forderung steht also im Raum, verhandelt wird allerdings erst im Januar. HR-Info-Reporter Roman Warschauer hat die Situation der Lufthansa-Beschäftigten für uns näher betrachtet.
Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi an die Lufthansa sind klar. Deutlich mehr Geld, und zwar 12,5%, aber mindestens 500 Euro mehr im Monat. Verhandlungsführer Marvin Reschinski.
Die Lufthansa schreibt wieder Rekordgewinne. Die Vorstandsvergütungen wurden üppig erhöht. Jetzt sind die Beschäftigten dran. Der Boden hat die letzten Jahre sehr eng den Gürtel geschnallt. Und da muss es jetzt auch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle für die Beschäftigten geben.
Auch die 3.000 Euro Inflationsausgleich, die schon lange gefordert werden, sollen bei den Verhandlungen durchgesetzt werden. Mehr Geld, das soll aber auch dabei helfen, helfen, schneller zusätzliches Personal zu gewinnen. Denn, so Reschinski, der Personalmangel nach Corona sei noch immer enorm.
Die Lufthansa findet heute nicht mehr die Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt, was auch damit zu tun hat, dass die Vergütungen nicht mehr attraktiv genug sind. Sehen wir uns beispielsweise die Techniker an. Dort ist Lufthansa vom Klassenbesten zum Nachsitzer geworden. Sie finden das Personal nicht mehr, deswegen muss da endlich deutlich höhere Erhöhungen reinkommen.
Eine der Technikerinnen ist Christine Springel. Sie ist Flugzeugmechanikerin und Schichtleiterin in München. Derzeit gibt es so viel zu tun, da reicht die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen nicht aus.
Während der Corona-Krise wurde bei uns auch Personal abgebaut durch Abfindungsprogramme, durch die Erweiterung der Altersteilzeitangebote. Jetzt durch das schnelle Hochfahren sind wir da wirklich ins Stolpern gekommen und müssen eben sicherheitsrelevante Entscheidungen treffen, dass wir wirklich einige Flugzeuge haben, die wir im Moment einfach draußen stehen lassen.
Dabei sind Flugzeugtechniker wie Christine Springel hochqualifizierte Fachkräfte. Die Ausbildung mit allen Qualifikationen dauert Jahre. Am Ende bleiben also deswegen Flugzeuge am Boden, was dann wieder zu Verspätungen oder sogar Flugausfällen führt. Den Ärger der Passagiere bekommen dann wiederum die Lufthanseaten etwa beim Check-in oder an den Gates zu spüren. Das berichtet Claudia Salvotsch. An den Gates in Frankfurt seien früher 2 oder 3 Mitarbeiter eingesetzt worden. Heute sei man oft Einzelkämpfer.
Wir mutieren zur 8-armigen Krake am Gate. Wir telefonieren, wir bestellen den Brückenfahrer, wir sprechen mit den Gästen, wir setzen um, wir checken Gepäck noch ein, wir machen Ansagen. Also wir sind überall und nirgends zur gleichen Zeit und das während die Vorgabe des Luftfahrtbundesamtes ist, dass wir niemals das Einsteigen aus dem Blick lassen.
Dabei stellt die Lufthansa seit einiger Zeit monatlich Hunderte von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Aber, sagt Salvotsch, oft würden diese nach wenigen Tagen wieder abspringen. Zudem gäbe es kaum Kapazitäten für die Ausbildung. Die Lufthansa will die Forderungen der Gewerkschaft vor Verhandlungsbeginn nicht kommentieren. Man erwarte ab dem 18. Januar aber faire Verhandlungen auf Augenhöhe, heißt es aus der Konzernzentrale. Zum Ende des Jahres läuft die Friedenspflicht aus. Ab dann wären auch Warnstreiks möglich.
Die Stimmung bei den Beschäftigten der Lufthansa ist nicht so gut. Roman Warschauer hat uns einen Einblick ins Unternehmen gegeben. Vor genau einem Jahr wollte der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV im Taunus ein Zukunftsprojekt starten. Die größte Wasserstoffzugflotte der Welt sollte den Betrieb aufnehmen. Doch die Wirklichkeit sah einfach ganz anders aus. Statt 27 waren nur ein paar Züge geliefert worden. Und die haben dann auch nicht zuverlässig funktioniert. Reisende müssen sich seitdem mit Ausfällen, Verspätungen und Ersatzzügen und Ersatzbussen herumschlagen. Meine Kollegin Marie-Katharin Fromm berichtet seit dem Start für uns über dieses Thema und ist mit einigen dieser Züge mitgefahren und hat auch mit Fahrgästen darüber gesprochen.
Am Bahnsteig am Frankfurter Hauptbahnhof warten Reisende auf die Regionalbahn 12 nach Königstein. Seit einem Monat sind hier neben Dieselzügen auch die neuen Wasserstoffzüge unterwegs. Doch gerade ist keine Bahn in Sicht, ärgert sich diese Frau.
Ich möchte nach Kelkheim und der Zug müsste eigentlich jetzt gleich abfahren, aber so wie es aussieht, tut er das nicht. Leider gibt es dazu keine Info, weder auf dem Display noch über den Lautsprecher.
Das kennt sie schon. Auf ihrer Strecke sind monatelang reihenweise die Züge ausgefallen. Seit ein paar Wochen sei die Situation zwar nicht mehr ganz so schlimm, meint sie, aber der Frust sitzt tief, egal ob es um Dieselzüge oder die neue Wasserstoffbahn geht.
Sie ist mir ziemlich egal. Ich würde mir wünschen, dass die Züge überhaupt fahren. Und dann ist mir das ziemlich egal, mit was sie fahren. Ich will als Kunde, dass sie fahren.
Im Taunusnetz kommen seit einem Jahr gleich mehrere Probleme zusammen. Der Zughersteller Alstom hat die neuen Wasserstoffzüge mit reichlich Verspätung geliefert. Hinzu kamen dann diverse technische Pannen im Betrieb. Seit Einführung der Wasserstoffzüge gibt es außerdem einen neuen Streckenbetreiber. Er heißt Start, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Start sind seit Beginn Mitarbeiter und Lokführer abgesprungen. Fahrten mussten deshalb immer wieder kurzfristig gestrichen werden. Altenpflegerin Caroline Spahn hat das die letzten Monate miterlebt. Sie pendelt nach Liederbach.
Die fallen oft aus und das darf nicht sein normal. Gerade die Winterzeit. Im Sommer nicht so schlimm, aber im Winter ist es Katastrophe. Gerade Liederbach, der Bahnhof, da ist so kalt und dunkel. Nicht schön.
Martin Mösbauer aus Kelkheim kritisiert die Informationspolitik bei den Ausfällen.
Und das auch noch ohne Ankündigung. Auf der App steht das nicht und auf dem Bahnsteig steht es auch nicht. Erst 10 Minuten später, nachdem er hätte eigentlich fahren sollen, kommt die Durchsage, der Zug fällt aus. Sehr ärgerlich.
Zweimal hat er auf seiner Strecke bisher einen neuen Wasserstoffzug erwischt und ist zumindest mit dem Fahrkomfort zufrieden.
Der Zug ist sehr leise, also fährt auch elektrisch. Ist ja ein Elektromotor, der kriegt seinen Strom halt aus dem Wasserstoff, aus der Brennstoffzelle. Und sehr angenehm, also auf jeden Fall ruhig. Ich hoffe, die Dinger bewähren sich hier, dass das Zukunft hat, ja, und nicht wieder geändert werden muss, weil die zu anfällig sind oder so.
Das wird sich jetzt zeigen. Mit einem Jahr Verspätung sind nun alle 27 Wasserstoffzüge geliefert und einsatzbereit, sagt der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV. Sie sollen in Zukunft auf insgesamt 4 Strecken im Taunusnetz fahren, so wie ursprünglich geplant. Doch wann das soweit sein wird, ist offen. Hierzu machen der RMV und der Streckenbetreiber Start auch nach einem Jahr Verspätung keine Angaben.
Ein Jahr Wasserstoffzüge im Taunus, eine nicht so tolle Bilanz von Marie-Katherine Fromm. Nach Wiesbaden-Klarental verschlägt es einen nicht so oft. Nur wenn man einen Grund dafür hat, geht man dahin. Denn das Image des Viertels ist schlecht. Ein Ghetto, in dem Probleme und Kriminalität der Alltag sind, so heißt es zumindest. Lenny Westend ist ein junger Filmemacher und er hat eine Kurzdoku über diesen Bezirk gemacht. Die hat diesen Winter den Publikumspreis beim X-Ground Film Festival gewonnen. Reporterin Antonia Troschke berichtet.
Wir leben für die Gegend, wir lieben die Gegend so. Ist schon cool hier.
Das sagt Miko, ein junger Mann mit schwarzem Käppi und schwarzer Daunenjacke. Die Gegend, von der er spricht, das ist Wiesbaden-Klarental. 10 Minuten von der pittoresken Innenstadt entfernt sieht es hier ganz anders aus. Gar nicht nach dem noblen Altbau Wiesbaden. In Klarental reiht sich Plattenbau an Plattenbau. Es ist ein Stadtteil mit schlechtem Ruf.
Viele sagen, ja, es ist kriminell, es ist das, aber im Endeffekt wollen die Jungs ja hier raus und das wird dann als Kriminalität angesehen oder keine Ahnung was.
Miko gehört zu den Leuten, die schon immer in Klarental gewohnt haben. Der Stadtteil sei sein Zufluchtsort.
Hier wurde ich zum Mann, hier habe ich alles gelernt sozusagen, ja Mann.
Das sagt er in der Kurzdoku KT197, eine Heimat, ein Stadtteil, ein Klarental von Lenny Westend. Westend wollte als Filmemacher ein anderes Bild von dem Stadtteil zeigen, das viele nur als Ghetto oder Problembezirk abstempeln. 10.000 Menschen wohnen in Klarental, größtenteils mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig hat die AfD bei der letzten Landtagswahl mit knapp 29% hier das beste Ergebnis in ganz Wiesbaden eingefahren.
Ich wollte einfach den Leuten eine andere Seite zeigen, den Leuten einfach vermitteln, was die Leute hier wirklich machen und was sie wirklich denken, was sie wirklich wollen.
Herausgekommen ist eine ehrliche und authentische Innenansicht eines Stadtviertels, das sonst nur im Schatten steht. Es wechseln sich gesetzte Interviews, Drohnenflüge und Reportageelemente ab. Hin und wieder wirkt es noch wie ein Erstlingswerk ohne großen Produzenten im Rücken. Die Stärke des Werks dagegen? Lenny Westend kennt seine Protagonisten, wodurch die Doku nicht elitär von außen erzählt wirkt.
Das ist bei mir eigentlich schon immer der Fall, dass ich mit jeder Gesellschaftsschicht, mit jeder Art von Menschen schon immer zusammenlebe und schon immer Spaß habe, zusammen zu sein.
Mit Miko und Marvin hat Lenny Westend 2 Klarentaler Stimmen gefunden, die deutlich machen, warum dieses Viertel für sie ihr Zuhause ist.
So stelle ich mir so das Leben auf dem Dorf vor. So, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich persönlich, weil du läufst rum, du grüßt die Leute, du kennst sie, du weißt, der gehört zu dem. Und im Großen, wirklich im Großen und Ganzen hat die Integration hier funktioniert.
Sagt Marvin. Und Miko ergänzt.
Die Verständigkeit mit den Jungs und so, das ist so das Schönste, das ist auch das, was mich hier, glaube ich, hält.
Sagt Miko. Die Jungs aus Klarental sind stolz auf ihr Viertel und vielleicht auch stolz darauf, endlich mal gesehen zu werden.
Ein Bericht von Antonia Troschke, die Doku von Lenny Westend, kann man übrigens auf YouTube ansehen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und weitere Neuigkeiten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.